Deutschlandfunk, der Tag.
Es ist so schlimm gekommen, wie befürchtet. In Mittel- und Osteuropa sind ganze Landstriche unter Wasser. Menschen kommen ums Leben, in Rumänien besonders viele. Polen ruft den Katastrophenzustand aus. Und rund um Wien ist das Hochwasser so schlimm wie nie. Hier der Feuerwehrchef von Niederösterreich.
Wir haben derzeit so, dass wir minütlich Notrufe bekommen, um Leute aus Fahrzeugen zu retten, die abgetrieben werden, die sich in Lebensgefahr begeben.
Und die Gefahr ist noch nicht vorbei. Die Ursache ist hingegen schon ziemlich klar. Das bestätigen einmal mehr Klimafolgenforscher sowie auch diese Experte aus Polen hier.
Ohne Zweifel ist das eine riesige Bedrohung, die mit der Klimakrise zusammenhängt. Das Tief, das zu uns kommt, stammt vom Mittelmeer, das gerade 2 Grad wärmer ist, als es zu dieser Jahreszeit sein sollte.
Katastrophen mit Ansage, auf die sich auch Deutschland einstellen muss und gleichzeitig gegensteuern muss. Aber was tut die Politik gegen die Klimakrise? Spoiler, wohl nicht genug. Und deshalb verklagen jetzt Greenpeace und zehntausende Bürgerinnen und Bürger zusammen die Bundesregierung. Und Deutschland kontrolliert jetzt wieder an allen Grenzen. Holen wir uns gleich mal ein paar erste Eindrücke und lassen uns erklären, was ab heute neu ist und ob es diesen ganzen Aufwand wert ist. Der Tag am 16. September 2024 mit Sarah Zerback. Hi. Bisher ist Deutschland ja noch einigermaßen glimpflich davon gekommen. Aber was da gerade an Elbe und Oder passiert, das sorgt natürlich auch bei den Menschen und bei den Behörden in Ostdeutschland für Alarmbereitschaft. Denn das Wasser kommt ja früher oder später dann auch bei uns an. Und in Tschechien sorgt das für katastrophale Zustände.
So ein Hochwasser habe ich noch nicht erlebt. Und dabei bin ich schon 98 Jahre alt.
Und das will ja nun wirklich was heißen. Dabei ist es bei weitem nicht das erste sogenannte Jahrhundert-Hochwasser in diesem Jahrhundert, sondern nicht mal in diesem Jahr. Ann-Kathrin Büsker ist jetzt in der Leitung, unsere Klimaexpertin im Hauptstadtstudio. Ann-Kathrin, ich tippe mal 98, wisse nicht.
Nicht ganz.
Aber auch das kannst du überblicken in deiner beruflichen Karriere. Das ist schon sehr außergewöhnlich, was da gerade so an Hochwasser zusammengekommen ist, ne?
Ja, absolut. Das hatte sich ja auch abgezeichnet in den Wetterprognosen, dass das wirklich extremer Regen wird. Und ich finde fast, dass extrem irgendwie gar nicht mal das passende Wort ist. Also wir reden ja davon, dass in Österreich teilweise 370 Liter pro Quadratmeter gefallen sind. Vielleicht zur Einordnung, der Deutsche Wetterdienst, der warnt ab 40 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde vor extrem heftigem Starkregen. Also ab 40. Wir reden über 370. Das sind einfach gewaltige Regenfälle, die darunter gekommen sind.
Kann man sich dann ganz gut vorstellen, wenn du das so beschreibst. Und es ist ja eigentlich eine Binse, an die aber gerade viele noch mal erinnern, auch der Bundesklimaschutzminister ja von den Grünen. Das ist eben eine Folge der Klimakrise. Mhm. Und der sagt auch, diese Wetterextreme, die werden zunehmen. Also worauf können wir uns da so einstellen? So ein Jahrhundert-Hochwasser pro Quartal jetzt oder womit rechnet Habeck?
Ja, das ist tatsächlich nicht ganz so leicht zu beziffern. Wenn man das könnte, forschungsmäßig, wäre es ein bisschen einfacher. In dem Zusammenhang mit diesem Hochwasser jetzt in Osteuropa reden viele ja auch von Jahrtausend-Hochwasser. Und vielleicht muss man dieses Jahrhundert-Hochwasser auch nochmal als Begrifflichkeit einordnen. Es gibt ja im Hochwasserschutz verschiedene Level, verschiedene Pegelstände, mit denen auch modelliert wird. Und dieses Jahrhundert-Hochwasser, das ist das sogenannte HQ-100. Das gibt man hübsch in den Computer ein und dann modelliert der einem, welche Bereiche tatsächlich unter Wasser stehen, wenn so viel Wasserdurchfluss entsteht. Und entsprechend kann man daran dann die Hochwasserschutzmaßnahmen errechnen. Also das von Jahrhundert-Hochwasser zu sprechen, ist so gesehen absolut richtig, weil es eine Pegellinie beschreibt. Aber im Grunde ist es dann auch wieder falsch, weil es eben tatsächlich nicht mehr nur einmal im Jahrhundert alle 100 Jahre statistisch irgendwie auftaucht, sondern inzwischen deutlich häufiger. Und deshalb gibt es inzwischen auch schon Überlegungen, ob man an diese Skala tatsächlich nochmal dran muss, gerade auch was die Benennung angeht. Es gibt auch das HQ-Extrem. Da reden wir dann wiederum über das 1,5-fache von dem HQ-100. Es geht wieder um Wasserdurchfluss. Das sind also alles sehr technische Begriffe. Ich finde es immer total wichtig, tatsächlich auch in der medialen Berichterstattung, Jahrhundert-Hochwasser ist theoretisch richtig. Praktisch werden wir dieses Jahrhundert-Hochwasser aber viel, viel öfter haben. Und wie oft, ja, das ist jetzt tatsächlich ein bisschen Glückssache. Insgesamt ist der Zusammenhang ja dadurch, dass die Meere deutlich heißer sind, steigt mehr Wasser auf. Die warme Luft kann viel, viel mehr Wasser aufnehmen. Und wenn es dann aber abkühlt, dann kommt das Wasser runter. Dann ist es tatsächlich auch wie so in einem Schlag, bam, knallt das Wasser runter. Wir haben das ja in Österreich gesehen. Erst war es bumsheiß, Temperaturen über 30 Grad. Dann wurde es kalt, ja, und dann fiel das Wasser aus dem Himmel.
Aus dem Mittelmeer und dann aus dem Himmel.
Ja.
Und du hast es gerade gesagt, offensichtlich hast du auch den Wetterbericht geschaut. Ich auch. Da wurde seit Tagen gewarnt, klar. Aber hat die Infokette denn so funktioniert, dass wirklich alle gewarnt waren, die das jetzt auch wissen mussten?
Ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob bis ins letzte Dorf jeder und jede davon wusste, aber insgesamt muss man wirklich konstatieren, dass sich die zuständigen Stellen sehr gut vorbereitet haben, jedenfalls nach dem, was ich hier von Deutschland mit dem Blick in unsere Nachbarstaaten erkennen kann. Es war ja so, dass sich Anfang der vergangenen Woche schon abzeichnete, dass diese Wetterlage kommen könnte. Da gab es die ersten Meldungen und dann haben viele offizielle Stellen und auch viele Nerds wie ich einfach die Wetterberichte weiter beobachtet. So, kommt das wirklich so schlimm, wie es angesagt ist? Weil so ganz kann man das eben auch hundertprozentig nicht modellieren. Wettervorhersage ist tatsächlich unter diesen klimatischen Bedingungen teilweise auch schwieriger geworden. Und so ab Donnerstag war dann aber klar, hoppala, das könnte teilweise wirklich heftig werden. War dann von 400 Liter pro Quadratmeter die Rede, 370 haben wir geschafft. Also es war wirklich schon ordentlich akkurat. Man kann da nicht immer genau sagen, wo das jetzt direkt runterkommt, weil die Wolken, ne, die fahren halt nicht Autobahn, sondern die fahren Freestyle durch die Gegend. Und da muss man wirklich sagen, die Stellen haben sich gut darauf vorbereitet. Wenn man sich Österreich anguckt, da wurde direkt auch geguckt, dass das Militär parat steht, dass genügend Feuerwehrleute da sind. Das ist auch in den anderen Ländern so passiert. Und das nehme ich jetzt so mit als positive Wahrnehmung tatsächlich auch. Wenn man rechtzeitig hinguckt, wenn man rechtzeitig auch die Menschen warnt, dann können die reagieren. Wir erinnern uns ja alle noch an das Ahrtal, die dramatische Katastrophe, wo viele Menschen dem Wasser zum Opfer gefallen sind, weil sie nicht davon wussten. In diesem Fall, ja, sind auch Menschen gestorben, aber dadurch, dass eben im Vorfeld klar war, hier kommt eine sehr gefährliche Wetterlage, konnten sich die Menschen darauf einstellen. Dann gibt es immer noch Leute, die nicht verstehen, dass man mit dem Auto jetzt wirklich nicht mehr rumfahren sollte, wenn so starker Regen ist, aber ein paar Unbelehrbare wirst du immer dabei haben und ein paar tragische Momente leider auch.
Aber das ist ja schon mal ein Teil der Prävention, also Bundespolitik, Landespolitik, die Kommunen, die sich eben darum bemühen, jetzt Vorsorge zu treffen, sich darauf einzustellen. Aber was macht die Bundesregierung denn in Sachen Hochwasserschutz, wenn jetzt auch der Bundesklimaschutzminister schon sagt, also das wird jetzt einfach häufiger kommen?
Ja, das ist tatsächlich durchaus kleinteilig, weil wie bei vielen dieser Themen gibt es nicht diesen einen großen Hebel. Also es wäre jetzt nicht die Lösung, überall große Deiche hinzustellen. Insgesamt kann man sagen, ist in den vergangenen Jahren im Bereich Hochwasserschutz tatsächlich schon einiges passiert. Wir alle haben im Kopf, Städte müsste man mal entsiegeln, damit das Wasser besser versickern kann, tatsächlich auch vor Ort. Aber insgesamt muss man sagen, da ist noch wirklich einiges zu tun. Wenn wir uns jetzt die Elbe angucken in Deutschland, das ist ja einer der Flüsse, der betroffen sein wird, weil das Wasser aus den Hochwasserregionen dann die Elbe hinabfließt. Da gab es die Renaturierung von Auen, in dem Deiche zurückverlegt wurden. Das heißt, es wurde Platz geschaffen für den Fluss. Das ist ja so das größte Problem. Wenn dieser Starkregen da ist, dann ist das Wasser nun mal da. Da musst du irgendeinen Umgang mit diesem Wasser finden. Und nur den Fluss runterleiten funktioniert nicht, weil dann kommt das Hochwasser halt unten am Fluss. Das heißt, da ist in der Hochwasservorsorge schon verstanden worden, dass es auch Platz für die Flüsse braucht. In Österreich hat man das auch gemacht im Kammtal, dass man landwirtschaftliche Flächen aufgekauft hat. Das heißt, da Polder angelegt hat, auf denen sich das Wasser dann entfalten kann. Und dann braucht es daneben aber natürlich auch den technischen Hochwasserschutz. Deiche sind tatsächlich ein wichtiger Faktor, aber auch sehr, sehr teuer im Unterhalt. Man sieht es jetzt und hat es auch bei den Hochwassern in diesem Jahr vielfach in Deutschland schon gesehen. Mobile Spundwände sind ganz entscheidend, mobile Hochwasserwände, die man dann flexibel seitens der Behörden auch einsetzen kann, um Stadtteile abzusichern. Also es wird geguckt, wo könnte das Problem liegen? Guckt man auf die erwähnten Hochwasserkarten und da dann wirklich mobil das eingesetzt, um frühzeitig schützen zu können. Danach kann man das wieder abbauen und dann woanders wieder benutzen. Aber es ist klar, es muss in Deutschland auch noch einiges passieren. Das Umweltministerium verweist heute auch noch mal drauf, dass man an das Hochwasserschutzgesetz dran will. Denn im Moment ist es tatsächlich so, dass teilweise in Überflutungsgebieten noch gebaut wird. Also eigentlich soll das nicht mehr passieren, aber es kann per Ausnahmegenehmigung möglich gemacht werden.
Schwimmende Häuser dann oder wovon reden?
Ja, wenn so eine Kommune dann tatsächlich überlegt, wir hätten gerne so ein Industriegebiet, wo machen wir das denn hin? Hier am Fluss, da ist über Jahrzehnte nicht gebaut worden. Ja, warum wohl? Weil da der Fluss sich manchmal doch ein bisschen ausbreitet. Bauen wir jetzt hin. Ja, dann hat man ein Industriegebiet und wunderbar für die Gewerbesteuer was getan, aber dann, wenn das Hochwasser kommt, dann säuft die Industrie halt ab.
Gleichzeitig ist es ja auch wahnsinnig wichtig, da mal in die Vorhand zu kommen, so drücke ich es mal aus. Also Stichwort Prävention von Klimakatastrophen, also Klimaschutz. Da ist die Politik, das können wir sagen, ja nicht immer schnell genug. Jetzt gibt es schon wieder eine Klimaklage, also eine Verfassungsbeschwerde gegen die Klimapolitik der Bundesregierung. Wogegen wird denn dieses Mal da genau geklagt?
Ja, tatsächlich sind es insgesamt sogar 3 Verfassungsbeschwerden, die jetzt in Karlsruhe liegen. Heute ist die letzte zugestellt worden. Das ist die von Greenpeace und German Watch, der sich auch zahlreiche Bürgerinnen und Bürger angeschlossen haben. Über 50.000 Leute machen damit. Und da geht es im Grunde um die Grundstruktur des Klimaschutzgesetzes, aber auch die letzte Novelle. Über die haben wir hier im Podcast ja auch schon sehr viel gesprochen. Die Abschaffung der Sektorziele, diese jahresgemäße Betrachtung der Emissionsmengen und den Mangel an notwendigen Nachschärfungen, der dadurch entstanden ist.
Wo der Bundesverkehrsminister dann nicht mehr alleine dafür verantwortlich war,
genau, dass im Verkehr, ganz genau, verursacht wurde. Wenn der Verkehr irgendwie nicht genügend CO2 einspart, dann soll das jetzt verrechnet werden und dann tut es eben ja meinetwegen der Industriesektor oder der Industriesektor, Hauptsache irgendwo wird CO2 gespart, aber wenn der Verkehr nicht runterkommt, dann ja, können die anderen halt mithelfen. Das ist jetzt sehr plump formuliert, ja sozusagen die neue Wirkungsweise dieses Klimaschutzgesetzes. Und da sagen eben die Verbände und auch Rhoda Verheyen, das ist die Juristin, die jetzt mit ihrem Team diesen Schriftsatz aufgelegt hat. Übrigens auch die, die 2021 mit das Klimaurteil des Verfassungsgerichts erwirkt hat, dass das so, wie es da jetzt liegt, das Klimaschutzgesetz eigentlich nicht der Verfassung entspricht, weil Klimaschutz weiter in die Zukunft verschoben werde, weil eben durch diese nicht mehr notwendige Nachschärfung im Jetzt zukünftige Generationen dafür verantwortlich sind. Und was sie eben auch sagen, sie knüpfen nochmal an diesen Beschluss von 2021, wo sich die VerfassungsrichterInnen ja eingelassen haben auf das Grundkonzept des CO2-Budgets. Im Grunde sagt man damit, Deutschland hat in der internationalen Gesamtschau ein bestimmtes Kontingent an CO2 zur Verfügung, das es ausstoßen darf. Und davon bleibt, auch weil wir historisch schon eine ganze Menge ausgestoßen haben, nicht mehr so richtig viel übrig. Und da ist jetzt die Berechnung, wenn man sich fokussiert auf die Grundlage des Sachverständigenrats für Umweltfragen, dass Deutschlands CO2-Budget eigentlich Stand jetzt bei dem Verbrauch, den wir haben, 2033 aufgebraucht sein wird. Also wir haben nicht mehr so richtig viel übrig. Und da sagt das Klageteam rund um Rhoda Verheyen, naja, also wenn wir uns das zu eigen machen, dann müssten die Ziele eigentlich jetzt schon viel, viel ambitionierter sein. Das ist so ein zweiter Strang, der in dieser Klageschrift eben auch drin steckt. Man versucht im Grunde nochmal anzuknüpfen an die Klimaklage von 2021 und in einem zweiten Schriftsatz, der jetzt noch nicht zugestellt ist, aber noch kommen soll, geht es dann auch um die soziale Frage. Sie sprechen von Transformationslastengleichheit, die eben über die Zeit angemessen verteilt sein muss, aber eben auch innerhalb der Gesellschaft. Und die Argumentation ist, dass wenn wir irgendwann nicht mehr genügend CO2-Budget übrig haben, es besonders für diejenigen hart wird, weil alles teurer wird, was CO2 braucht. Es wird dann insbesondere für diejenigen hart, die wenig Geld zur Verfügung haben. Beispielsweise, wenn du auf dem Land lebst, ein Auto brauchst, aber der Sprit dann so teuer wird durch eine harte CO2-Bepreisung, dass du ihn dir gar nicht mehr leisten kannst.
Also Recht auf Gerechtigkeit und Recht auf Zukunft, ne? So würde ich es mal fast zusammenfassen. Ne? 2021 war ja dieses Recht auf Zukunft. Und das Interessante daran ist ja, dass da jetzt nicht irgendwie nur Greenpeace hintersteckt oder die Deutsche Umwelthilfe, sondern viele Menschen, 50.000 rund Bürgerinnen und Bürger machen damit. Das ist schon auch was Besonderes. Ne?
Ja, absolut. Und da wird auch die Frage sein, inwieweit das tatsächlich dann vom Bundesverfassungsgericht so angenommen wird. Die Umwelthilfe hat das schon in mehreren Verfahren versucht, dass sie über Personen vorgeht. In der grundsätzlichen Verfassungsbeschwerde stehen 12 Teilnehmende drin, unter anderem auch Luisa Neubauer wieder. Und dann gibt es eben diese Liste, wo ja Greenpeace und German Watch auch aufgerufen hatten, meldet euch, wenn ihr euch anschließen wollt. Und die dachten so, ein paar Tausend kommen zusammen. Jetzt sind es über 55.000 Leute sind es geworden, die da mitmachen. Ja, und da wird tatsächlich nochmal interessant, inwieweit das zugelassen wird. Und ich finde das aber so als Mitmachfaktor tatsächlich durchaus auch interessant, weil ja viele Menschen im Moment das Gefühl haben, also viele, die sich für Klimaschutz engagieren und die sich mehr Klimaschutz wünschen, dass politisch eben gar nicht so richtig viel passiert, gar nicht viel vorankommt und das jetzt so ein Momentum sein kann, das Selbstwirksamkeit schafft.
Jetzt dauert das ja wahrscheinlich mindestens Monate, bis das Bundesverfassungsgericht da final entscheidet. Ne? Das zieht sich ja immer sehr lange, es wird ja sehr genau geprüft. Aber was würdest du sagen, was bringen Klimaklagen wie diese denn fürs Klima?
Also durch so eine Klimaklage wird erstmal kein Gramm CO2 weniger ausgestoßen. Das gehört zur Wahrheit natürlich dazu. Aber wenn man sich anguckt, die Verfassungsgerichtsentscheidung von 2021, das Klimaurteil, das war schon wegweisend und ist seitdem einfach Bezugsgröße auch für viele andere Verfahren geworden. Ich habe mir im Mai ja auch angeschaut, ein Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, was auch durch die Deutsche Umwelthilfe geführt wurde, auch vertreten von Remo Klinger, der ja in diesem Fall auch wieder beteiligt ist an den Verfassungsbeschwerden. Also da sind einfach Juristinnen und Juristen, die schon sehr viel Sachverstand haben. Und da hat das Oberverwaltungsgericht in zwei Fragen auch entschieden, dass die Bundesregierung einfach mehr liefern muss. Da ging es sowohl um das Klimaschutz-Sofortprogramm als auch um den Klimaschutz im Landsektor. Und da hat die Bundesregierung jetzt auch gesagt, okay, in Sachen Landsektor gehen wir gar nicht in Revision, da erkennen wir dieses Urteil an. Das heißt, da ist die Bundesregierung jetzt wirksam verurteilt wegen mangelnden Klimaschutzes. Und das ist schon etwas, worauf man immer wieder verweisen kann, was, glaube ich, wichtig ist auch für öffentliche Debatten, um tatsächlich auch Politik anzutreiben. Es wird halt immer schwieriger für den Klimaschutz, auch in dieser wirtschaftlichen Gemengelage, in der wir in Deutschland gerade stecken, wo ja viele inzwischen auch sagen, oh, tun wir nicht eigentlich zu viel in Sachen Klimaschutz? Ist das nicht eigentlich für die Wirtschaft auch irgendwie zu belastend? Nehmen wir uns damit nicht Wachstumschancen? Müsste nicht erst Wachstum kommen und daraus dann neue Technologien? Im Grunde versucht man es jetzt ja ein bisschen anders, neue Technologien und daraus Wachstum generieren. Und in dieser Gemengelage eben juristisch immer wieder darauf zu verweisen, beziehungsweise juristische Erfolge für das Klima zu erringen, ist, glaube ich, wichtig, um weiterhin auch dieses Thema in der ersten Reihe zu halten und zu zeigen, ja, man kann all diese Entscheidungen auch in Sachen Wirtschaft nicht fällen, ohne auch das Klima dabei zu berücksichtigen.
Ist tatsächlich auch mein subjektiver Eindruck, dass es die Klimakrise im Moment nicht so ganz unter die Top 3 schafft und ziemlich verdrängt wird. Ann-Kathrin, vielen Dank für das Gespräch. Ann-Kathrin Büsko aus unserem Hauptstadtstudio war das.
Danke und tschüss.
Deutschland kontrolliert also wieder seine Grenzen. Alle Grenzen ab heute, also nicht mehr nur die im Osten und Süden. Und die Bundesinnenministerin von der SPD begründet das so.
Sie wissen, dass wir seit letztem Oktober 30.000 Zurückweisungen an den Grenzen zu Polen, Tschechien, Österreich und der Schweiz haben. Das verspreche ich mir natürlich auch, dass diese Zahl steigen wird. Und das Zweite ist, ich bin sicher, dass die Bundespolizei das wie auch bei der Fußball-Europameisterschaft so machen wird, dass es nicht so viel Einfluss auf den Verkehr und die Pendler haben wird.
Ob die Rechnung von Nancy Faeser so aufgeht, da müssen vielleicht noch ein paar Tage vergehen. Aber wir können ja schon mal nach Bayern schauen. Da gibt es ja schon seit einiger Zeit feste Kontrollen sogar an den Grenzen zu Österreich und zu Tschechien. Und wie die laufen, was die bringen, darüber können wir mit Michael Watzke sprechen, unserem Corrie in Bayern, der auch jetzt gerade für uns unterwegs ist. Michael, wo genau erwische ich dich denn hier?
Ich bin in der Nähe von Mittenwald an der bayerischen Grenze zu Österreich. Hier ist der Scharnitzpass und das ist eine von vier Grenzpolizeistationen der bayerischen Grenzpolizei. Die meisten Grenzübergänge, vor allem die an den Autobahnen, die werden ja von der Bundespolizei kontrolliert. Aber es gibt vier Grenzpolizeistationen der bayerischen Grenzpolizei in Zusammenarbeit, in Kooperation mit der Bundespolizei. Einer davon eben hier bei Scharnitz. Und da wollte ich einfach mal gucken, wie das ist, wenn ich da heute durchfahre, ob was anders ist. Aber nein, in Bayern bleibt alles so, wie es bisher schon war, weil hier gab es ja schon verschärfte Grenzkontrollen, die jetzt im Rest Deutschlands erst eingeführt werden. Also ich bin mit meinem Kombi heute einmal nach Österreich gefahren und dann gleich wieder gedreht und zurück. Und kein Grenzpolizist hat überhaupt nach mir geschaut.
War es nicht auffällig genug?
Nee, ich hab's versucht, aber die machen ja auch nur Stichproben. Und bei diesen Stichproben, das habe ich erfahren von Grenzpolizisten, mit denen ich vor einigen Jahren mal unterwegs war bei der Schleierfahndung. Diese Stichproben, die betreffen vor allem Kastenwagen oder größere Transporter und natürlich LKW, aber nicht so kleine Autos wie mich.
Also in Bayern ändert sich nicht so furchtbar viel. Du wurdest nicht rausgezogen, aber was ist denn mit denen, die da auffällig geworden sind, rausgezogen werden?
Das ist die große Frage. Bisher war es so, dass die Bundespolizei, wenn sie Menschen an der Grenze rausgezogen hat, die entweder eine Einreisesperre nach Deutschland hatten oder die nicht um Asyl gebeten haben, die hat die Bundespolizei zurückgeschickt und nicht einreisen lassen, sozusagen in das Land, wie hier am Scharnitzpass, dann nach Österreich zurückgeschickt. Aber Menschen, die, und das war der größte Teil derer, die keinen Einreisetitel hatten, die haben Asyl beantragt. Und dann, egal ob sie schon an einer anderen Stelle Asyl beantragt hatten oder ob sie durch Länder gekommen sind, in denen sie Asyl beantragen hätten können, das aber nicht gemacht haben, egal, sie sind dann nach Deutschland eingereist. Das ist die große Frage, wie geht man in Zukunft damit um? Schickt man diese Menschen tatsächlich zurück? Das will zumindest die CSU und auch in der Ampelkoalition gibt es dafür Stimmen. Aber das gibt natürlich viel Widerstand bei den Nachbarn. Auch die Österreicher hier sind damit nicht einverstanden, dass Deutschland im Alleingang diese Menschen dann tatsächlich auch zurückschickt. Man kann sich da auf das Grundgesetz, Artikel 16a, berufen. Denn im Absatz 2 steht ja, das Asyl gilt nicht für Menschen, die aus EU-Nachbarstaaten oder sicheren Drittstaaten einreisen. Und das sind um Deutschland herum alle Staaten. Aber da sagen eben Rechtsexperten der Grünen zumindest, das widerspricht EU-Recht. EU-Recht sagt, man kann die nicht einfach so wieder zurückschicken in die Länder, aus denen sie gekommen sind. Hans-Jürgen Papier, der frühere Vorsitzende des Bundesverfassungsgerichts, wiederum sagt, da geht Bundesrecht vor. Und das Grundgesetz Artikel 16a sagt eindeutig, Deutschland darf diese Menschen zurückschicken. Diese Frage wird die nächsten Monate und Jahre sicher offen bleiben.
Seit 2015 wird ja bei dir in Bayern schon kontrolliert zu Österreich und seit fast einem Jahr jetzt an der Grenze zu Tschechien, habe ich nochmal nachgeguckt. Vielleicht können wir ja ganz kurz mal Zwischenbilanz ziehen, was diese Grenzkontrollen denn gebracht haben beim Stichwort unregulierte Migration oder auch Verhinderung von Straftaten, ne?
Da können wir gerne mal auf die Zahlen schauen. Ich habe die hier für das Jahr 2024 bis August. Und da hat die bayerische Grenzpolizei, die ja entweder Schleierfahndung macht oder an bestimmten Flughäfen in Bayern kontrolliert und die eben auch an 4 Grenzstationen an der deutsch-österreichischen und deutsch-tschechischen Grenze kontrolliert. Die bayerische Grenzpolizei hat also insgesamt 36.710 Vorgänge bearbeitet. Das waren 12.500 Fahndungstreffer, also beispielsweise Haftbefehle, die man dann vollstrecken konnte, oder Fahrzeuge, die wegen Diebstahls ausgeschrieben waren. Unter diesen Fahndungstreffern waren 739 Personen, die von Justizbehörden mit Haftbefehl gesucht wurden. Und es kommen eine Vielzahl aufgedeckter Straftaten dazu. Alles eben das Jahr 2024 bis August. Im Bereich Waffen- und Sprengstoffdelikte 615 Fälle. Man sieht, es sind viele Fälle. Sie werden auch nicht weniger. Es gibt da keine Trendwende, sagt das bayerische Innenministerium. Und deshalb seien diese Grenzkontrollen auch verstärkt durch die bayerische Grenzpolizei mit aktuell rund 1000 Beamtinnen und Beamten und bald dann 1500. Deshalb sei das so wichtig.
Michael Watzke, danke für dieses kleine Schlaglicht, diese kleine Zwischenbilanz auch. Viele Grüße nach Bayern und gute Weiterfahrt, dass du da gut durchkommst. Im Süden also nichts Neues, mal kurz zusammengefasst. Im Westen ändert sich dafür wesentlich mehr. Seit den Olympischen Spielen wird zwar schon zu Frankreich kontrolliert, aber eben jetzt nochmal in der Verlängerung und ab heute auch zu Dänemark, Belgien, den Niederlanden, zu Luxemburg. Da eher stichprobenartig. Katharina Hamberger ist für uns aus unserem Hauptstadtstudio jetzt in der Leitung und hat das Ganze für uns im Blick. Also Katharina, Schlagbäume wurden da jetzt nicht aufgebaut. Es gibt keine festen Kontrollen, anders als in Bayern, weil das Ganze auch erstmal zeitlich befristet ist, ne?
Ja, ich glaube, wenn man das jetzt wieder so machen würde wie in Vor-Schengen-Zeiten, also festes Grenzerhäuschen, Schlagbaum, jeder muss seinen Ausweis vorzeigen, die Älteren unter uns werden sich erinnern, dann wäre das ja alles andere als temporär und würde ja wirklich das Ende von Schengen bedeuten, weil das ja wirklich ein Zumachen der Grenze wäre. Sondern wir haben jetzt Grenzkontrollen, die sind erstmal angelegt auf 6 Monate. Ich würde jetzt mal prophezeien, die werden auch verlängert, so wie wir das an den Grenzübergängen im Süden und Südosten schon gesehen haben. Also die zu Polen, zu Tschechien und zur Schweiz, die laufen schon seit fast einem Jahr, und die zu Bayern, von denen der Michael gerade berichtet hat, die laufen schon seit 2015, also da sind wir bald bei 10 Jahren Grenzkontrollen. Und diese Kontrollen laufen eben so ab, dass es so ein paar feste Grenzpunkte wohl geben wird, wie es auch in Bayern gibt, wo dann möglicherweise ein Zelt steht, dann fährt da der Verkehr langsam durch, dann winken die Bundespolizisten und Polizistinnen ab und an mal jemand raus, wo sie sagen, ah, da haben wir einen Verdacht, da könnte irgendwie möglicherweise Schleusung dahinter stecken oder irgendwas anderes. Und dann gibt's noch sogenannte mobile, flexible Kontrollen, die werden dann immer an unterschiedlichen Punkten aufgebaut, wo man sagt, je nach Sicherheitslage soll auch so sein, dass quasi die Leute, die eigentlich nicht nach Deutschland einreisen sollen, nicht genau wissen, wo jetzt kontrolliert wird und wo nicht.
Und jetzt kann man sagen, das Ganze läuft erst seit ein paar Stunden eben neu im Westen, aber so mega Staumeldungen oder so, die sind mir jetzt hier im Deutschlandfunk noch nicht aufgefallen. Also läuft erstmal ganz okay an, oder?
Das stimmt. Ich hätte mich jetzt fast auch gewundert, wenn es da große Staumeldungen gegeben hätte, jetzt am Anfang der Kontrollen. Die Innenministerin hat auch angekündigt, dass das möglichst minimalinvasiv sein soll, also keine große Einschränkung sein soll für Pendler, für Handel, für Wirtschaft. Weil die Befürchtungen gibt's natürlich, gerade aus der Wirtschaft, dass das zum einen Zeit kostet und damit eben auch Geld. Und das kann schon auch sein, dass es vielleicht jetzt nicht ist, aber dass, wenn viel los ist, dass es in einzelnen Grenzübergängen schon dazu kommt, dass es mal ein bisschen länger dauert. Und das ist halt gerade für die Logistikbranche, wo vieles wirklich sehr auf Kante genäht ist, vielleicht auch ein Problem.
Ein zweites Problem, was ja auch wirklich im Fokus der Debatte war jetzt in den vergangenen Wochen, ist, ob das Ganze eben mit EU-Recht vereinbar ist, ob das alles gesetzeskonform ist und natürlich auch, was die Nachbarländer dazu sagen. Was ist denn deine Einschätzung? So wie es jetzt die Bundesinnenministerin hat anlaufen lassen für diese zeitlich begrenzte Phase, ist das gesetzeskonform?
Na, da müssen wir, glaube ich, erstmal damit anfangen, was eigentlich die Vorgaben sind. Die stehen im Schengener Grenzkodex. Also das ist sozusagen die Rechtsgrundlage für das, was im Schengen-Raum passiert, der ja ein bisschen größer ist als EU. Und dieser Schengener Grenzkodex sagt, Grenzkontrollen dürfen nur eingeführt werden als allerletztes Mittel, als Ultima Ratio. Und zwar nur, wenn die öffentliche Ordnung oder die innere Sicherheit ernsthaft, steht da auch noch drin, bedroht sind. So.
Und dann klingt so ein bisschen nach Auslegungssache, ne?
Exakt. Dann dürfen sie für maximal 6 Monate erstmal eingeführt werden, können dann nochmal verlängert werden um 6 Monate und eigentlich dann maximal für 2 Jahre stattfinden, weil sie eben nur temporär sein sollen. Es muss immer begründet werden. In Deutschland begründet man das im Moment mit der Begrenzung der irregulären Migration und der grenzüberschreitenden Kriminalität. Es darf aber bei jeder Verlängerung die Begründung nicht gleich lauten. Die muss dann anders lauten. Beim nächsten Mal ist es dann vielleicht Schleuserkriminalität, wie auch immer, was man dann bekämpfen will. Das geht aus einem EuGH-Urteil hervor. Und dann muss es die EU-Kommission nicht groß erst noch bestätigen und sagen, ihr dürft das, sondern Deutschland macht das dann einfach, ortet es an, sagt bei der EU-Kommission, wir machen das jetzt, das ist die Begründung, okay. Es könnte jetzt sein, dass möglicherweise nochmal jemand klagt, passiert aber im Moment nicht, gehe auch nicht davon aus, dass das passiert. Und dann könnte es vielleicht schon sein, dass diese Gründe nochmal dargelegt werden müssen und bewiesen werden müssen und vielleicht scheitern dann solche Grenzkontrollen an dem Nachweis von Gründen. Das weiß ich nicht. Wo es, finde ich, eindeutig sehr über den Rechtsrahmen hinausgeht, sind diese Kontrollen zu Österreich, wo wir uns wirklich in einem Rahmen bewegen, der zeitlich das sprengt, was der Schengener Grenzkodex vorgibt. Aber auch hier, wo kein Kläger, da kein Richter. Und wir erleben das in der EU im Moment des Öfteren, dass es Dinge gibt, die nicht ganz so rechtskonform sind und trotzdem klagt erstmal niemand und dann läuft es halt erstmal so weiter.
Und dann gibt es ja sozusagen noch die Zuspitzung, den besonderen Knackpunkt in der Debatte, die Zurückweisung. Wir haben es gerade bei Michael Watzke gehört, das ist ja wirklich nochmal eine andere Sache, das soll auch mehr werden. Da sprechen sich die Bundesinnenministerin für aus, auch der Kanzler und der CDU-Chef Merz, der treibt das Ganze sozusagen voran. Sind die auch rechtskonform? Konform, so wie die jetzt ablaufen?
Na, da ist es die Frage, was man sich für ein Modell vorstellt. Also das, was im Moment passiert, das ist wohl rechtskonform. Also das, was der Michael auch schon gesagt hat, dass Leute zurückgewiesen werden, die an der Grenze eben nicht Asyl sagen, aber keine gültigen Papiere haben, kein Visum haben oder Ähnliches und nicht aus einem EU-Staat kommen. Die können zurückgewiesen werden, auch Menschen mit einer Wiedereinreisesperre. Das ist rechtskonform. Wenn aber jemand mit Asyl kommt, dann ist es im Moment ja so, dass diese Personen nach Deutschland einreisen dürfen, weil Dublin zwar einerseits sagt, für einen Asylantrag ist das Land zuständig, über das jemand zum ersten Mal die EU betritt. Dublin aber auch sagt, wenn jemand dann weiterreist und in einem anderen Land Asyl beantragen möchte, dann muss dieses Land erstmal überprüfen, ob oder wer dafür denn auch zuständig ist dann am Ende, welches Land dafür zuständig ist, hat auch den Grund, dass das Ganze ein bisschen geordneter ablaufen soll, dass dann nicht Flüchtlinge von Grenze zu Grenze zurückgewiesen werden und irgendwo in der Europäischen Union herumirren und keiner weiß so recht, wer zuständig ist. Was sich die Union jetzt vorstellt, das hat der Michael ja auch nochmal skizziert, ist, dass man wirklich auch diese Fälle zurückreist. Und da gibt es rechtlich sehr unterschiedliche Auslegungen. Da gibt es eben die, die sagen, das ist rechtlich nicht möglich, eben wegen der Dublin-Verordnung, weil wir eine Verpflichtung haben, zu überprüfen, wer für den Asylantrag zuständig ist. Und dann gibt es eben auch die Rechtsauffassung, die sagt, dieses ganze Dublin-System funktioniert eh nicht mehr, also ist es eh nichtig, müssen wir uns eh nicht mehr dran halten. Oder auch zu sagen, Deutschland könnte sich ja auf einen sogenannten Notfallartikel berufen in dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, der Artikel 72, der, wenn in einem Land tatsächlich die innere Sicherheit bedroht ist, ist da Riesenprobleme gibt, dann kann ein Land sagen, stellen wir nationales Recht über europäisches Recht. Das nationale Recht, hat Michael beschrieben, sagt, wir dürften die Menschen zurückweisen. Allerdings gab es bislang kein einziges Land, das bei einem Versuch diesen Artikel 72 ziehen konnte. Es ist immer der EuGH dazwischen gegangen, der Europäische Gerichtshof. Und ich weiß nicht, ob das in Deutschland halten würde. Wir haben eine zurückgehende Zahl von Asylanträgen im Vergleich zum vergangenen Jahr. Wir haben mehr Abschiebungen und es sind auch nicht alle Kommunen gleichermaßen überlastet. Also ist die Frage, ob da die Argumentation tatsächlich standhalten würde. Aber die Union sagt auch, lasst es uns doch einfach mal versuchen. Auch die FDP würde da mitziehen. Und vielleicht nochmal, wenn wir die Zeit haben, ich weiß, ich rede schon lange.
Die Bundesregierung hat jetzt,
die Bundesregierung hat noch ein anderes Modell eingeworfen als Gegenmodell zu dem, was die Union möchte, nämlich so Art kleine Dublin-Verfahren an der Grenze. Also, dass Leute nach Deutschland kommen, Asyl sagen und dann wird an der Grenze schon mal geguckt, gibt es einen Treffer im sogenannten Eurodac-System, also so eine Datenbank der Europäischen Union. Ist diese Person irgendwo anders schon mal aufgetaucht? Wenn, dann ist ja dieses Land für den Asylantrag dieser Person zuständig und dann guckt man eben, bringt man die Person in eine grenznahe Einrichtung, wie auch immer die dann aussehen soll, und macht ein schnelles Dublin-Verfahren innerhalb von 5 Wochen. Das bedeutet aber zum einen, man braucht diese grenznahen Einrichtungen, dafür sind die Bundesländer dann zuständig, man braucht möglicherweise mehr Abschiebehaftplätze, man braucht mehr Bundespolizisten, man braucht mehr Verwaltungsrichter, man braucht mehr Kapazitäten beim BAMF. Alles so Fragezeichen, die an diesem Vorschlag schon dranhängen, der wäre aber wohl rechtskonform.
Okay, dann machen wir da erstmal einen Haken hinter Frage und Antwort. Aber Kapazitäten, das ist ja generell die Frage. Also Bundespolizei hat jetzt eben nochmal eine andere Funktion, ist da im Spiel eben in NRW, auch im Saarland zum Beispiel, überall da, wo jetzt vorher auch an den Grenzen eben nicht kontrolliert wurde. Hat die Bundespolizei denn da jetzt so flächendeckend gesehen überhaupt genügend Personal für?
Ja, und hier sind wir beim nächsten Fragezeichen. nicht jedes Bundesland, also eigentlich keines außer Bayern, hat diese Grenzpolizei. Das heißt, für die Grenzkontrollen dort ist dann ausschließlich die Bundespolizei zuständig. Die Bundespolizei ist keine Grenzpolizei mehr, das war sie früher, ist sie aber eigentlich nicht mehr, hat aber jetzt diese Aufgabe zusätzlich bekommen und muss das jetzt auch nochmal ausweiten, an weitere über 1000 Kilometer Grenze solche Kontrollen durchzuführen. Die Gewerkschaft der Polizei, der Polizeibeauftragte des Bundes, die haben alle jetzt schon davor gewarnt, dass das möglicherweise zu einer Überlastung der Bundespolizei führen könnte, dass es da vielleicht auch Kündigungen gibt, weil die Leute eben zu viel arbeiten, weil es ein zu großer Workload ist. Das Ganze wurde jetzt auch sehr kurzfristig eingerichtet. Also Nancy Faeser hat das vergangene Woche erst angekündigt, dass diese Grenzkontrollen noch dazukommen. Man kann natürlich jetzt sagen, während der EM hat es doch auch geklappt, da haben wir doch auch an allen Grenzen kontrolliert. Ja, aber da gab es auch Urlaubssperren. Das kann man natürlich jetzt nicht über ein halbes Jahr ziehen, solche Urlaubssperren. Das kann man zeitlich begrenzt machen. Mhm. Also da muss man echt gucken, wie funktioniert das. Es gab Meldungen, dass jetzt Auszubildende herangezogen werden für die Kontrollen. Ob man das wirklich machen kann und machen will, weiß ich nicht. Es gibt auch 1000 neue Stellen für die Bundespolizei, sind vorgesehen. Aber die müssen natürlich auch erstmal aufgebaut werden. Da müssen Leute sich erstmal bewerben, die müssen ausgebildet werden, die müssen dann erstmal dahin gebracht werden, wo sie im Einsatz sind. Und dann gibt es ja auch noch zusätzlich Aufgaben im Inneren, die Bundespolizei zu bewältigen hat. Also an Bahnhöfen, Flughäfen, überall dort hat sie auch Zuständigkeiten, unterstützt auch bei Demos. Also solche Dinge darf man ja auch nicht vergessen. Also das bin ich mir noch gespannt, ob das in den Haushaltsverhandlungen jetzt auch im Parlament nochmal eine größere Rolle spielen wird.
Und ich sag mal so, selbst wenn da jetzt genügend Personal wäre, ist das Ganze ja nicht lückenlos. Also solange wir jetzt nicht Deutschland komplett umzäunen und das sind irgendwie 3800 Kilometer Grenze oder so. Wie effektiv sind denn diese Grenzkontrollen eben, um irreguläre Migration zu begrenzen, um potenzielle Straftäter rauszufischen bundesweit?
Naja, zum einen hatten wir ja schon jetzt im vergangenen Jahr 30.000 Zurückweisungen. Also ein bisschen was bringen diese Grenzkontrollen durchaus. Die Bundesregierung setzte natürlich auch nochmal zusätzlich auf eine Symbolwirkung. Also zum einen natürlich an die Bevölkerung in Deutschland zu sagen, schaut mal, wir tun was. Und zum anderen natürlich an Menschen, die sich aufmachen nach Deutschland zu sagen, wir machen ein bisschen dichter jetzt hier. Wie viel es tatsächlich am Ende bringt, glaube ich, muss man dann sehen, vielleicht nach einem halben Jahr, nach einem Jahr. Es gibt Experten wie den Migrationsforscher Gerald Knaus, der sagt, wenn man sich mal andere Länder anguckt, dann haben Grenzkontrollen an allen Übergängen in der Vergangenheit gar nicht so viel gebracht am Ende. Also ich glaube, diese Diskussion über weitere Maßnahmen, Zurückweisungen, die wird uns bleiben.
Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio. Vielen Dank für die Einschätzung hier bei uns in der Tag.
Sehr gerne.
Wir schreiben Montag, den 16. September 2024, der Tag, an dem an deutschen Grenzen wieder kontrolliert wurde. Das war unser Podcast der Tag für heute mit Bastian Rudde und Sarah Zerback hinter den Kulissen und am Mikrofon. Wir beide sagen unisono Dankeschön fürs Zuhören, fürs Interesse und hinterlassen noch schnell unsere E-Mail-Adresse dertag@deutschlandfunk.de. Wie immer gut für alles Mögliche an Feedback und Rückmeldung zu dieser Folge oder zu dem Format im Allgemeinen. Vielleicht gibt es auch einen Themenwunsch, eine Themenidee. Nehmen wir alles gerne an. Tschüss und bis zum nächsten Mal.